Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Daniel und heute einen neuen Gast bei mir, und zwar der Rüdiger von der Computerbild Spiele. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, liebe Zuhörer.
Du bist das erste Mal bei uns zu Gast, deswegen darfst du dich bei uns, wie das gute alte Tradition ist, kurz selber vorstellen.
Ja, du hast ja schon fast alles gesagt. Also ich bin Rüdiger Kopp von der Computerbild Spiele. Ja, ich wohne in Hamburg und arbeite natürlich auch dort. Also die Computerbild sitzt hier und ja, das ist es so im Großen und Ganzen zu mir.
Gut, jetzt haben wir ja schon Computerbild-Spiele angesprochen. Wir haben lange bei uns im Podcast intern diskutiert, ob wir dich einladen sollen. Nicht, weil wir ein Problem mit dir persönlich hätten, sondern weil wir alle bei uns und auch bei Superlevel ein Problem, kann man durchaus sagen, mit Axel Springer beziehungsweise mit der bösen Zeitschrift mit den vier Buchstaben haben, nämlich die Bild. Jetzt haben wir diskutiert und gesagt, ja, aber es ist ja trotzdem, Computerbild hat das zwar im Namen, aber es ist ja dann trotzdem irgendwie was anderes und so. Wie gehst du damit um, beziehungsweise kannst du das nachvollziehen, dass Leute da möglicherweise ein Problem haben, auch wenn das ein anderer Teil des Verlages ist?
Ja, definitiv. Also ich meine, eine Publikation ist eine Publikation, egal welcher Verlag oder wo sie genau herkommt, und alle Publikationen haben ihre Ausrichtungen, und ich kann das durchaus verstehen, wenn jemand sagt, so mit der Bild bin ich nicht einverstanden, was die machen. Also ich meine, wenn man da jetzt so ein bisschen in das politische Spektrum geht, da gibt es Zeitungen, die sind eher links ausgerichtet, eher rechts. Also die Taz ist so ein Beispiel für eine linke Zeitschrift, da gibt es andere, sagen, das finde ich nicht gut. Und also das ist, ich denke, Medien, das ist eine legitime Kritik, Medien zu kritisieren. Die Medien kritisieren auch, klare Sache, ja.
Hast du dich mit der Frage mal, als du da angefangen hast bei der Computerbildspiele, beschäftigt? Oder beziehungsweise als Anschlussfrage, kriegst du sowas öfter zu hören? Oder hörst du das jetzt gerade zum ersten Mal, dass die Leute sagen, oh nee, Computerbild finde ich doof, weil Bild?
Ach, ich sag mal, die meisten Kommentare oder ganz viele, die wir bekommen, bestehen genau aus zwei Wörtern, typisch Bild. Und das, obwohl wir eben die Computerbild oder Computerbildspiele sind, aber es ist halt typisch Bild. Also es ist auf jeden Fall was an einem irgendwie klebt. Und ich meine auch dadurch, dass du mich darauf angesprochen hast und ihr diskutiert habt, wobei ich froh bin, dass ihr mich trotzdem eingeladen habt. Also merkt man ja schon, es ist immer noch so ein bisschen was Besonderes. Klar, es ist eine riesige Boulevardzeitung, jeder kennt sie und jeder hat da so seine Meinung dazu. Aber sagen wir mal so, für mich war es nicht so relevant, als ich mich dort beworben habe, weil ich wusste, ich arbeite bei Computerbild bzw. Computerbildspiele. Das ist eine Gruppe mit der Audio-Video-Fotobild noch zusammen. Und also das war für mich ein ganz anderer Bereich. Also und ich bin dort eigentlich hingegangen, weil ich mir gedacht habe, ich kann dort bestimmt einiges lernen. Also ich war vorher, habe ich zum Beispiel für readmore.de geschrieben, das waren so meine Anfänge im Journalismus. Ich habe mir einfach gedacht, ja, da kannst in so einem großen Verlag kannst du bestimmt was lernen. Und also ich denke, ich habe dort auch einiges gelernt. Und das war für mich eigentlich das, worauf ich geguckt habe. Aber jetzt muss ich nochmal Luft holen, noch was sagen. Man hat natürlich auf die Bild auch ein bisschen einen anderen Blick, wenn man dort arbeitet, weil man kennt natürlich auch die Kollegen, und das ist ja auch ganz vielschichtig. Also zum Beispiel über Bild.de, unsere Kollegen aus dem Spielebereich, zu denen ich einen guten Kontakt habe. Ich meine, das sind halt auch Nerds wie wir und sind halt auch alles Menschen. Insofern hat man da vielleicht auch einen anderen Blick, wenn man im Verlag arbeitet.
Aber es ist ja schon räumlich getrennt, oder? Also weil Bild ist doch jetzt vor 5 Jahren oder sowas, sind die nach Berlin umgezogen und ihr seid aber in Hamburg geblieben.
Ja, genau. Also es ist schon mal so, es ist räumlich getrennt, wie du es richtig gesagt hast. Wir sitzen in der Hafen City und die Bild sitzt in Berlin, und man hat halt eben über die, weil man ja auch Themen austauscht, bei den Recherchen sich ab und zu mal unter die Arme greift, dass man dort Kontakt halt zu den Kollegen hat und wie gesagt, da auch Grüße an die Leute aus dem Spielebereich. Also die sind wirklich super jung, so wie wir alle.
Aber wenn man jetzt, also manchmal möchte man doch dann die Kollegen, also die Bildkollegen, wenn ich jetzt mal so nennen darf, abwatschen, oder? Weil wie fühlt man sich als Computerbild-Spiele-Redakteur, wenn in der Bild dann groß gegen Killerspiele oder sich wieder über die Gamescom-Besucher lustig gemacht wird oder ähnliches? Da muss man doch eigentlich irgendwie einen tiefen Groll im Bauch haben.
Ja, das sind natürlich Themen, die eben durch den Boulevard getrieben werden. Aber ich glaube, bei uns war das so, dass wir 2008 oder wann ich da angefangen habe, mal gesagt haben, komm, wir berichten nicht mehr drüber und regen uns nicht mehr auf über die ganzen Killerspiele und so. Irgendwie kriegt man natürlich, was das alles betrifft, auch ein dickes Fell muss man als Spieler auch fast haben, denke ich. Also da, und das ist ja, die Spiele sind ja nicht die einzigen, wenn man da an die unsäglichen Panorama-Berichte denkt. Und ja, ich glaube, als Spieler hat man da ein dickes Fell. Das sehen vielleicht andere anders, aber bei mir geht es zum einen Ohr rein, zum anderen raus eigentlich.
Ja, gut, also ist natürlich legitim, dass man sagt, okay, ich ignoriere das dann einfach, aber man könnte ja auch sagen jetzt, okay, da müsstest du dich jetzt in der Verantwortung sehen, da Aufklärung zu betreiben und halt dann irgendwie auch mal eine Mail da rüber zu schicken nach Berlin und zu sagen, Leute, so ist es halt nicht und frag doch mal uns hier bei der Computerbildspiele, wir kennen uns da mehr aus und bevor er nochmal so einen Quatsch da verzapft oder so, da frag doch mal lieber jemand, der sich damit auskennt.
Ja, da müssten wir natürlich jetzt über das einzelne Thema reden, wie das genau zustande kommt. Aber letztlich ist es so, dass, ich meine, die Medien machen Auflage, wollen Aufsehen erregen und da sind natürlich, und das ist eben nicht nur die Bild, also das wollte ich damit auch sagen, es sind tatsächlich auch Qualitätsmedien, wie man so schön sagt, wie das Panorama oder sonst was, die einfach dieses Thema immer wieder gerne nutzen, um da so ein einfach Aufsehen zu erregen. Und man führt da quasi einen Kampf, den man nicht gewinnen kann. Ich glaube, das wird sich erst ändern, wenn da einfach mal die Aufklärung ein Stück weiter ist oder die Leute, die mit Spielen aufgewachsen sind, älter sind. Ich meine, das ist das, was man immer wieder hört. Also kann man jeden Kommentar lesen, wenn es um sowas geht. Aber ich denke, das ist auch der entscheidende Punkt. Es wird halt irgendwie gewisse Vorurteile, die gehen nur durch Veränderungen in den Generationen, also schaffen die sich aus der Welt, ansonsten ist es ganz, ganz schwierig. Mhm. Also, und wir tragen insofern unseren Teil dazu bei, dass wir einfach nicht drüber berichten. Also wir sagen einfach, wenn es so ein Killerspiel-Ding ist, klar, könnten wir schnell auf die Homepage setzen und hätten einen Haufen Klicks, aber wir tun es einfach nicht. Also insofern tun wir, denke ich, da schon auch tragen wir einen Teil dazu bei, dass diese Vorurteile nicht weiter reproduziert werden.
Gut, ja, aber du bist jetzt heute ja nicht zu Gast, dass wir uns da jetzt nur über die Bild unterhalten. Das war jetzt halt nur so ein Thema, wo so der Elefant im Raum, wie man so schön sagt, wo ich gesagt habe, da kommen wir nicht rum um das Thema. Und es war uns, wie gesagt, auch nochmal wichtig, dass wir das betonen, also bei Insert Moin, dass wir eben da uns schon, ich möchte nicht sagen distanzieren von Bild, weil wir ja eigentlich damit nichts zu tun haben, aber es war uns wichtig, das Thema nochmal anzusprechen. Aber ich begrüße das sehr, dass du ja auch offen mit dem Thema umgehst und auch irgendwie der Diskussion nicht aus dem Weg gehst und auch irgendwie bei Kritik da jetzt nicht irgendwie die Scheuklappen aufsetzt oder irgendwie aggressiv wirst, sondern du sagst, ja, ich kann das durchaus verstehen, das ist halt meine Sicht auf die Dinge und so eine Diskussion kann ja nie schaden. Aber wir wollen uns auch über ein Spiel unterhalten, weil das ist ja, obwohl da jetzt Computer, Bild, Spiele drin vorkommen, kommt halt Bild vor, aber auch Spiele. Und da kommt man ja dann immer auf einen gemeinsamen Nenner und da können wir dann quasi uns auf Augenhöhe wieder begegnen. War Thunder wollen wir heute drüber reden. Ein, ja, Flugsimulator, also ich nenne es jetzt bewusst mal Simulator, der jetzt ganz frisch zum Launch der PS4 auf der neuen Konsole erschienen ist, den es aber schon ein bisschen länger, wenn mich nicht alles täuscht, auch für PC gibt. Wir haben es aber beide auf der PlayStation 4 gespielt.
Genau, das neue System muss auch gespielt werden. Insofern haben wir uns für die PS4-Fassung entschieden. Und ich meine, Free-to-Play ist ja auf einer Konsole durchaus noch exotisch. Ich meine, das wird sich ändern. Und so war es eigentlich in vielerlei Hinsicht ein ziemlich interessanter Titel, den wir uns da vorgenommen haben.
Ja, und ich hatte auch tatsächlich mal wieder Lust auf so Dogfights. Also das war, früher gab es viel mehr so Flugsimulationen. Und jetzt ist das ja eher immer so ein Nischengenre geworden. Und früher gab es auch tatsächlich ja die richtigen Hardcore-Simulationen. Also ich denke da an irgendeinen Falcon 4.0 oder sowas. Und es gab aber auch diese, ich nenne es mal so Counter-Strike im Himmel, wo man halt sagt, okay, da ist das Fliegen relativ einfach und es kommt halt eher drauf an, eine lustige, fetzige Ballerei im Himmel zu haben. Und bei War Thunder, wenn ich jetzt gleich mal so ein bisschen vorwegnehmen darf, habe ich irgendwie das Gefühl, das ist so mittendrin. Also es will schon auch irgendwie ein bisschen anspruchsvollere Simulation sein, aber schon auch irgendwie den Spaß an diesen Dogfights irgendwie in den Vordergrund stellen.
Ja, absolut. Du hast ja gesagt, das ist ein, so ein bisschen, ein, man kann fast sagen, nicht totes Genre, weil es gibt dort noch Veröffentlichungen, aber es sind keine Veröffentlichungen mehr, die große Budgets haben oder so, sondern es sind eben Nischentitel und der Entwickler Gaijin ist da in dieser Szene eigentlich super bekannt. Das war so auch mein erster Eindruck, als ich das Spiel eingeworfen habe. Da dachte ich, Moment, irgendwie dieses On-Screen-Display und so weiter, das kennst du doch irgendwo her. Dann habe ich mal nachgeschaut, klar, Gaijin, das ist IL-2 Sturmovik Birds of Prey, dann Apache Air Assault und noch ein drittes, also es sind drei Simulationen, die eigentlich relativ ähnlich sind und wohl auch auf einer ähnlichen Engine laufen. Und ja, wenn man so will, ist Gaijin einer so der letzten Vertreter, die dort so diese Dogfights und einfach Flugsimulationen machen, ja.
Genau, die haben sich auf jeden Fall in dem Genre schon Namen gemacht und die kennt man auch. Also dieses IL-2 Sturmovik, was du schon angesprochen hast, das ist, glaube ich, unter Leuten, die wirklich Wert auf gute Flugsimulationen legen. Ich glaube, da ist das denen ein Begriff und das gilt auch als durchaus gutes Produkt. Jetzt war ich bei War Thunder, als ich's, ich sag jetzt auch eingelegt, weil du auch gesagt hast, eingelegt, ist eigentlich ganz witzig, weil man lädt ja nur runter und legt ja eigentlich gar nichts mehr ein, aber irgendwie ist dieser Spruch, dieses Bild bleibt halt trotzdem so im Kopf, dass man immer sagt, ja, als ich das Spiel eingelegt habe. Und da war ich am Anfang total irritiert, weil ich finde, das wirkte ultra PC-ig. Also die ganze Bildschirmschrift war so klein, dass man irgendwie sich fast vor den Fernseher klemmen musste, um das lesen zu können. Und auch in der Anmeldung sehen halt Sachen wie im Tutorial, wenn du das spielst, so, ja, ziehen Sie dann die Maus nach oben, damit das Flugzeug nach oben fliegt oder sowas. Und dann war so, hey, Maus, ich sitze doch hier an der Konsole. Also da habe ich mir im ersten Moment gedacht, oh, das haben sie irgendwie ein bisschen arg schlampig irgendwie portiert. Und so ja, nach dem Motto, ja, es muss halt zum Launch der PS4 da sein und da können wir halt nicht groß irgendwie Wert drauf legen, dass das noch alles sauber portiert wird. Ich muss dann aber sagen, also bis auf das, dass du hast ja teilweise sogar eine Maus, also du hast in den Menüs eine Maus, die du mit dem Touchpad der PS4 rumschieben kannst. Und das sind alles so Sachen, wo man halt schon merkt, dass es seine Wurzeln auf dem PC hat.
Ja, das war eigentlich auch so mein erster Instinkt, als ich das Menü gesehen habe, da dachte ich so, wow, irgendwie, wo ist hier was? Und bin dann erstmal mit dem Touchpad auf der PS4 da drin rumgefahren, um dann eigentlich später festzustellen, dass es total ineffizient ist. Also es lässt sich ganz gut mit Tasten bedienen, aber es ist intuitiv ist irgendwie anders. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Man wurschtelt sich da teilweise ganz schön lang durch die Menüs, weil ich bin auch auf diese Touchsteuerung irgendwie, ich kam nicht so wirklich damit zurecht und dann habe ich es halt auch einfach ganz normal, wie man es halt von der Konsole kennt, mit dem Digipad gesteuert und dann muss man sich aber öfter halt mal durchklicken, bis man dann, beziehungsweise durchdrücken, bis man dann an dem Punkt ist, den man eigentlich erreichen will, an dem Menüpunkt.
Wenn man überhaupt weiß, was man erreichen möchte, das war ein weiteres Problem, was ich hatte. Also ich finde, das Spiel erklärt am Anfang, eigentlich für einen Free-to-Play-Titel denkt man sich ja immer, ja, die Leute müssen da leicht reinkommen, dass sie möglichst schnell süchtig werden, Und dafür erklärt das Spiel am Anfang erstaunlich wenig, auch wie die ganze Level-Mechanik funktioniert. Das ist eigentlich relativ, ja, das sind so ein Haufen Menüs, die sich nicht wirklich leicht bedienen lassen. Und also War Thunder macht es einem auf der PS4 am Anfang echt nicht so einfach.
Überhaupt nicht. Also es ist null irgendwie einsteigerfreundlich. Du musst ja selbst in dem Menü dann erstmal suchen, bis du den Punkt Tutorial findest, dass du dann sagst, ah, okay, hier gibt's ein Tutorial und da werden mir erstmal die Flugbasics beigebracht. Und bis ich überhaupt da erstmal war, wo ich eigentlich denke, das sollte das Erste sein. Und dann geht's ja noch viel weiter, wie du dann schon richtig gesagt hast. Das sind dann teilweise so Menü. Also ich habe bis heute nicht genau verstanden, wie diese Forschung und was man da irgendwie wann wo erforschen kann, weil man hat dann so Tech-Trees, beziehungsweise für verschiedene Nationen so verschiedene Flugzeugmodelltypen, die man dann nach und nach freischalten und erforschen kann. Die sind in so Cluster oder so Tier 1, Tier 2, Tier 3 oder sowas unterteilt und werden natürlich dann immer besser. Und die kann man irgendwie erforschen und dann kann man aber auch irgendwie für die Flugzeuge, die man schon hat, kann man irgendwie extra Sachen wie zusätzliche, weiß ich nicht, doppelte Drehzahl oder so, und dann kannst du halt schneller fliegen oder irgendwie bessere Panzerung oder MG schießt doppelt so schnell oder sowas. Und das sind alles so Sachen, die kann man so erforschen, aber das sind alles so, ist so komplex in so Menü verteilt, dass man oft gar nicht weiß, wie man das überhaupt bedienen soll. Also ich fühle mich bis heute eigentlich sehr überfordert mit dem Spiel, beziehungsweise erschlagen von der Menge an Möglichkeiten, die es bietet.
Ja, es erklärt einem einfach keiner. Also ich bin da ich bin da einfach dran geblieben. Also was ich gemacht habe, ich bin halt immer geflogen und habe mir gedacht, irgendwann kriegst du den Dreh schon raus. Das ist irgendwie die beste Strategie bei Spielen, bei denen man nicht so genau weiß, einfach mal machen, was man versteht und alles andere kommt dann. Und so war das bei mir auch mit den Menüs. Also ich habe dann herausgefunden, dass man, wie du es schon richtig gesagt hast, dass man verschiedene Flieger erforschen kann. Das ist ein Forschungsmenü. Dann kann man bei jedem Flieger noch weitere Teile wie bessere Motoren erforschen. Und dann kann man bei jedem Flieger aber auch noch seine Crew hochleveln. Und da fängt es schon wieder an mit dem, das Spiel verrät einem nichts. Also man kann bei der Crew zum Beispiel die Bodencrew hochleveln. Aber das Spiel erklärt einem zum Beispiel, dass man auf der PS4 spielt man den Arcade-Modus. Online, da braucht man überhaupt keine Bodencrew. Und ich habe die halt fleißig hochgelevelt am Anfang in der Hoffnung, dass mir das irgendwas bringt. Und also ich verstehe das einfach nicht. Free-to-play-Spiele müssen einen irgendwie sofort süchtig machen. Das kann doch nicht sein, dass Gaijin hier irgendwie das Potenzial, das er durchaus da ist, dann so einfach nicht nutzt. Also warum erklären sie nicht gleich, ja, level doch irgendwie bei deinem Bomber die Schützen hoch und so, dann ballern die automatisch die anderen Flieger in der Luft ab. Und also das hätte ich verstanden und das hätte ich durchaus gemacht, weil das absolut nützlich ist, aber das muss man sich alles irgendwie so selbst erarbeiten und das fand ich wirklich merkwürdig für so ein Spiel.
Das stimmt, ja. Also meine Vermutung ist, dass die sich halt orientiert haben an dem World of Warplanes, was ja irgendwie so das World of Tanks Spin-off ist. Und dann haben sie sich gedacht, ach, guck mal, die machen auch so ein Free-to-Play-Flugzeugspiel. Flugzeugspiele können wir doch auch, da machen wir das auch mal. So, und die sind aber halt, denen fehlt halt das Know-how, um ein Free-to-Play-Spiel zu machen. Das heißt, die haben halt einfach ihre Flugsimulation, wie sie halt können. Ja, haben sie halt War Thunder genannt und haben es halt so rausgebracht und haben dann noch ein bisschen Free-to-Play drumherum gemacht. Aber denen fehlt halt irgendwie einer, der sich mit Free-to-Play auskennt und dem man halt dann hinsetzt und der sagt, so, ihr müsst die Leute erstmal langsam ranführen, aber schon so ranführen, dass sie gleich süchtig werden, damit sie dann halt auch dranbleiben und im Idealfall dann später auch Geld ausgeben.
Ja, es ist zum Beispiel, also es wirkt tatsächlich, du hast das eigentlich ganz richtig beschrieben, wie als hätten sie sowas wie Birds of Steel irgendwas aus ihrem Portfolio genommen. Das muss auch eine ähnliche Grafik-Engine sein, wenn du mich fragst. Das so ein bisschen auseinandergeschraubt irgendwie in solche Free-to-Play-Happen und dann ist er nach dem Motto, ja, man erreicht die neuen Flieger und alles durch Hochleveln und so. Und dann kann man da sich auch noch Golden Eagles kaufen, mit denen das ein bisschen schneller geht. Also Golden Eagles ist eben die Währung. In einem Free-to-Play-Spiel gibt es ja immer eine Währung, die es nicht so leicht gibt, mit der man dann die tollsten Sachen machen kann. Das sind hier die Golden Eagles. Und so ein bisschen wirkt das Spiel genau so auseinandergeschraubt und irgendwie in Free-to-Play umgearbeitet. Also, wobei das gar nicht so negativ ist, weil das heißt, wenn ich ein Spiel wie Birds of Steel auseinanderschraube, ist, wie wir vorhin auch schon festgestellt haben, das ist ein hochqualitatives Spiel. Also gar keine Frage.
Und es gibt aber drei Währungen, ne, wenn mich nicht alles täuscht. Es gibt Eagles, dann gibt es so andere Erfahrungspunkte und dann nochmal irgendwie normales Geld. Und man kann die aber auch irgendwie so untereinander tauschen oder umrechnen und so. Und das war alles schrecklich kompliziert, fand ich.
Genau, also die Golden Eagles, mit denen kann man im Prinzip die kann man dann umrechnen, zum Beispiel in Forschungspunkte, mit denen man dann seine Crew hochleveln kann, was ich zum Beispiel gemacht habe. Also, weil ich hatte so ganz anderes Thema festgestellt, ich bin in so eine Skill-Barriere geflogen, nenne ich das einfach mal. Bei Tier 1 hat bei mir alles super funktioniert. Also so die erste Stufe, wenn man mit den Anfängern im Arcade-Modus fliegt, da hatte ich da meine Erfolgserlebnisse. Und dann wurde ich aus irgendeinem Grund, weil meine Technik gut genug war oder ich genügend Flugstunden auf dem Buckel hatte, so genau weiß ich nicht, wurde ich auf einmal in Tier 2 eingestuft. Und da war es auf einmal, da habe ich kaum noch jemanden vom Himmel geholt. Das war wirklich frustrierend. Und dann habe ich gesagt, okay, wie komme ich weiter? Habe ich mal ein paar Golden Eagles umgewandelt und ja, dann wurde es auch so ein bisschen besser. Also irgendwie, da so bei Tier 2 ist so ein tierischer entweder Ausrüstungs- oder Skill-Gap oder wie man es auch immer nennen möchte.
Also du hast jetzt schon die drei Schwierigkeitsgrade angesprochen. Genau. Also es gibt Arcade, Realistic und Simulation. Und ich bin bisher nur, dass ich das im Tutorial, es gibt nämlich zwei Tutorials, wobei ich nicht genau weiß, warum. Und da musst du dann irgendwann, wenn du die späteren Teile des Tutorials, dann sagt er dir, ja, wenn du den jetzt spielen willst, musst du in die nächsthöhere Schwierigkeitsstufe umstellen, sonst kannst du die gar nicht spielen. Und das letzte Tutorial ist Landen auf einem Flugzeugträger, das habe ich nicht hinbekommen. Also da musst du nämlich mit so einem normalen Flugzeug auf dem Flugzeugträger landen und du hast schon so eine Klammer unten oder so einen Haken, der dann auf diesem Deckseil sich einhängt. Aber irgendwie bin ich da immer vorher abgestürzt oder ich war viel zu schnell und bin über den Flugzeugträger hinausgeschossen. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist schon irgendwie ein bisschen simulationsmäßiger. Weil im Arcade-Modus, da ist es ja, also da muss man auch zur Steuerung sagen, da habe ich auch am Anfang ein bisschen gebraucht, bis ich mich daran gewöhnt habe, weil man steuert ja nicht das Flugzeug direkt selbst, sondern man steuert im Prinzip das Fadenkreuz und das Flugzeug fliegt hinterher.
Ja, es ist quasi eine Maussteuerung. Also so wird einem das irgendwie erklärt und das ist auch schlüssig. Also wenn man das so steuert, man zeigt einfach dorthin, wo man hin möchte mit dem linken Analogstick, dann fliegt das Flugzeug dorthin und dann kann man mit dem rechten kann man natürlich die Geschwindigkeit ein bisschen regulieren, den Schub und ein paar Barrel Rolls machen, so, das ist es letztlich.
Genau, aber gerade eben diese indirekte Maussteuerung, dass man eigentlich nur dem Cursor hinterher fliegt, hat halt teilweise dafür gesorgt, dass ich völlig die Kontrolle verloren habe, also dass ich irgendwie, weiß ich nicht, so eine schnelle Wende fliegen wollte und dann bin ich irgendwie ins Trudeln geraten, nach unten gestürzt und dann habe ich das Flugzeug nicht mehr geschafft irgendwie, weil sich dann ständig die Kamera gedreht hat und ja, weil ich konnte nur noch den Cursor drehen, aber das Flugzeug hat sich halt nicht mehr aus diesem Sturzflug irgendwie rausbringen lassen. Und das ist natürlich so zum Spielen und zum Schießen ist das natürlich leichter, wenn du einfach dem Fadenkreuz hinterher fliegst. Aber manchmal zum Fliegen habe ich dann das Gefühl, kam mir das dann so ein bisschen in die Quere oder kamst du da problemlos mit zurecht?
Ja, ich hatte auch diese Situation, die du beschrieben hast, bei denen ich letztlich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist und wo ich dann einfach mal in den Berg reingeflogen bin. So ganz, ganz bescheuert so. Und man ärgert sich da wirklich, weil man kann nur so oft neu einsteigen, wie man noch Flugzeug im Hangar hat. Also insofern, wenn man dort eins verliert, ist es nicht ganz, ganz schön.
Genau, ich hatte nämlich zwei Flugzeuge am Anfang und das ist halt wirklich, wenn man dann spielt in so einer, in so einem Multiplayer, das habe ich auch irgendwie nicht genau verstanden, weil man kann am Anfang relativ viel noch gar nicht machen. Das hat irgendwie mehrere Gründe. Erstens gibt's noch gar nicht alle Spielmodi, die sind dann irgendwie, steht dann dahinter, ja, irgendwie, ja, soon so ungefähr, weil da ist dann schon angekündigt, dass es irgendwie auch so eine dynamische Weltkriegskampagne geben wird und alles Mögliche. Und die sind aber alle noch nicht verfügbar. Und das Einzige, was du im Prinzip am Anfang machen kannst, weil du kannst nicht mal die Singleplayer-Missionen starten, weil da sagt er dir, nee, nee, da musst du aber erst irgendwie Level 2 sein oder da musst du irgendwie Fahrzeug Level 2 haben oder Bomber Level 2 und so. Da gibt's ja ganz verschiedene Level und wenn du da die Voraussetzungen nicht erfüllst, kannst du die Singleplayer-Kampagne nicht starten. Also das heißt, das Einzige, was du am Anfang machen kannst, ist auf Start drücken und dann schmeißt er dich halt irgendwie random in irgendeine Zufalls-Multiplayer-Schlacht rein.
Genau, also ich würde aber auch sagen, dass es also ich konnte die schon spielen, die dynamischen, weil ich in Tier 2 war. Mhm. Und ich fand, also ist extrem schwierig. Also ich habe dann auch gelesen im Internet, dass da Leute darüber diskutieren, welches der beste Flightstick ist. Und das sage ich, okay, so weit bin ich nicht in dem Thema, werde ich nie sein. Aber es ist halt cool zu sehen, also dass das Produkt so eine Tiefe bietet irgendwie. Und aber für mich hat es jetzt so als Spieler, der da relativ unbedarft, gut, ich habe Birds of Prey gespielt, aber der da relativ unbedarft reingeht, ein bisschen fliegen wollte, ist dieser Arcade-Modus eigentlich super.
Genau. Also, da wollte ich jetzt nämlich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Also weil wir haben jetzt ganz, ganz viel um das Ganze drumherum geredet, aber eigentlich noch gar nicht über die Schlachten dann selber, wie sich das spielt. Und zwar bist du dann halt auf einer, die sind relativ groß, muss ich auch sagen. Also das muss ich wirklich anerkennen und die schauen auch sehr hübsch aus. Also da habe ich schon gedacht, okay, das ist PS4 angemessen, so ungefähr. Du hast dann teilweise echt irgendwelche riesigen Berggipfelpanoramen, wo du dann irgendwie zwischen die Täler, also in den Tälern fliegen kannst, um dann irgendwie dich langsam an den Feind ranzuschleichen, nenne ich es jetzt mal. Und dann bist du eben auf einer Karte und ich hatte, vielleicht kannst du mich dann irgendwie später noch ergänzen, was es da dann zusätzlich gibt. Bei mir war es immer so, dass ich immer irgendwie Bodenziele zerstören musste, und am Ende dann irgendwie einen Flughafen bombardieren. Und dann ist es eben so, du hast dann zwei Teams, die fliegen halt aufeinander zu und das eine Team, ja, verteidigt halt. Das heißt, die müssen dafür sorgen, dass ihre Bodenfahrzeuge beim anderen am Flughafen ankommen. Und das andere Team muss halt versuchen, die Leute abzuschießen und auch die Bodenziele dann zu erwischen. Ja. Das war der einzige Spielmodus, den es mir immer gegeben hat. Kommt da noch mehr später, oder?
Also im Prinzip gibt's noch eine Variation. Also es gibt, glaube ich, in fast jedem Modus gibt's Bodenziele. Also die beiden Teams, vielleicht fangen wir mal so an, die haben quasi Tickets, so ein bisschen wie man das gleich von Battlefield kennt.
Genau, und das Battlefield-System, ja.
Genau, und wenn man halt Bodenziele zerstört, dann gehen die Tickets beim anderen Team runter und so hat im Prinzip fast jede Karte halt irgendwelche Bodenziele, mit denen man halt quasi seinen Siegeszug beschleunigen kann. Und Aber es gibt dann zum Beispiel noch Karten, die nach so einem Art, so einer Art Domination ist das normalerweise, so hieß das früher bei Unreal Tournament, bei dem man irgendwelche Zonen halten muss. Und zwar funktioniert es, indem man auf Rollfeldern landet und dann nimmt man den Punkt ein und dann ticken halt die Tickets beim anderen Team auch schneller runter. Also das ist noch die Variation, die noch drin ist. Ansonsten ist es, habe ich auch nur das erlebt, was du gesagt hast.
Genau, das ist ja auch der klassische Battlefield-Spielmodus, dass man eben in eine bestimmte Zone, bei Battlefield rennt man da halt rein und dann sieht man halt, wie der Bereich quasi erst neutral wird und dann wird er irgendwann von dir eingenommen. Und je mehr von diesen Bereichen du hältst, desto schneller laufen eben die Tickets beim Gegner ab. Und was ganz cool ist, du kannst auch auf deinem eigenen Rollfeld landen und dann wirst du repariert und aufmunitioniert. Ich habe das nämlich einmal gemacht, weil da war ich halt wirklich fast komplett zerschossen. Du hast auch so eine kleine Anzeige, wo du dann siehst, irgendwie rechter Flügel ist dann schon irgendwie dunkelorange und dann weißt du, okay, der wird es nicht mehr lange machen. Und auch ganz schön, du siehst halt wirklich auch dann so Einschusslöcher, wo du dann irgendwie getroffen wurdest. Und dann bin ich zurückgeflogen zu meinem Rollfeld, bin dann da gelandet und dann steht halt irgendwie, läuft so eine Zeit ab, irgendwie, ja, in 20 Sekunden hast du wieder volle Munition und in 45 Sekunden wird der Flieger dann repariert und dann kannst du wieder starten und quasi wieder an der Schlacht teilnehmen.
Siehst du, da hättest du meine hochgelevelte Bodencrew gebraucht, weil ich hab die nie in Anspruch genommen, aber die wären super schnell gewesen beim Munitionswechsel und allem Möglichen, aber ja, ich hab's wie gesagt nie gebraucht, ich bin nur, was halt auch mal wieder interessant ist, das Spiel sagt einem das gar nicht so richtig, was man da machen kann. Zum Beispiel, dass man diese Flugfelder einnehmen muss, indem man da landet. Das habe ich irgendwann, stand es in so einem kleinen Textchen unten in einem Tutorial drin oder so, was nur nicht mal automatisch kam, das Tutorial, sondern was ich dann selbst angewählt habe, weil ich bin da teilweise so im Kreis rumgeflogen, wie so eine Schmeißfliege um den Mist irgendwie und habe gedacht, warum kriege ich diesen Punkt nicht? Und und dann habe ich irgendwann erfahren, ich muss da landen. Und einige Bruchlandungen später ist mir das dann auch mal gelungen. Dann. Ja.
Und was in diesem Arcade-Modus aber auch so ist, wenn du andere Flieger abschießt, dann siehst du auch genau, wo du vorhalten musst. Also du siehst dann so quasi einen kleinen Kreis, der halt je nachdem, wo der halt hinfliegt, ist der halt eben oben, unten, rechts oder wenn der halt direkt vor dir fliegt, auch genau manchmal auf dem drauf, dass du genau weißt, wo du hinschießen musst, damit du den dann triffst. Und
aber ich finde, das ist trotzdem anspruchsvoll. Also ich hab mir da echt schwer getan, teilweise mit der MG gut zu treffen. Also ich fand das trotz dieser Hilfe, fand ich das echt heftig.
Genau, also der Punkt ist ja nur so eine Hilfestellung, weil der zeigt dir halt, wo du hinschießen musst, um zu treffen. Aber deswegen musst du trotzdem noch den Cursor auf diesen Punkt bringen. Das ist manchmal, wenn du irgendwie gerade eine ganz scharfe Kurve fliegst und der andere auch noch eine Kurve fliegt oder so, ist es ganz schön schwierig, den Cursor genau auf diesen Punkt zu bekommen. Und was mir halt ständig passiert ist, ich habe halt geballert und dann war so klick, 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 klick. Jetzt toll, ist das MG heiß gelaufen. Jetzt musst du halt dann irgendwie 20 Sekunden oder 30 Sekunden warten, bis du wieder schießen kannst. Und es hat halt teilweise zu total absurden Situationen geführt, dass ich halt irgendwie einen gejagt habe, habe ihm hinterher geballert und auf einmal so klick, klick, klick war mein MG alle und dann musste ich auf einmal fliehen vor dem, weil der jetzt genau wusste, okay, der schießt nicht mehr und dann hatte der über die Kurve schon geflogen und hat dann auf einmal auf mich geschossen. Und ich bin halt quasi wie so eine Sitting Duck da halt irgendwie rum, wie das Kaninchen so, weil ich versucht so Haken zu schlagen, bis dann endlich meine Waffe wieder funktioniert hat.
Ja, also ich hatte da auch zig absurde Situationen. Also ich bin da teilweise Leuten eine halbe Minute hinterher geflogen, bis mein MG wieder da war, so ohne sie anzugreifen und bloß das bis dann wieder durchgeladen ist. Oder was auch ein super Trick ist, wenn einem jemand folgt, man muss zu seinen eigenen Teamkameraden fliegen, die helfen einem ganz schnell, sich des Verfolgers zu entledigen. So man und das ist auch sowas, was mir beim Spielen von War Thunder hängen geblieben ist. Das ist nicht so wie so ein Spiel wie Counter-Strike, wo es irgendwie um Reaktionen oder sonstigen Skill geht. Es geht mehr darum, sagen wir mal, sich gut anzustellen, so ein bisschen gucken, dass meine MG nicht dauernd leer ist und so und dass ich vielleicht die größten Scharmützel umfliege und mir dann einen anderen Gegner rauspicke, den man jetzt gut abballern kann und so. Und das hat mir schon gefallen, weil man das halt auch spielen kann, ohne dass man da so insektenartige Reaktionen hat irgendwie.
Mhm. Ja, und ich fand, also man hört ja jetzt auch schon an dem letzten Teil des Casts so ungefähr, dass wir ja schon auch irgendwie Spaß dann an diesen Dogfights hatten. Also es ist jetzt nicht so, dass man, also der Einstieg ist halt unheimlich sperrig und man braucht so ein bisschen, aber wenn man dann irgendwie mal so zwei, drei coole Partien gespielt hat, dann fängt es an, Spaß zu machen. Und wie du richtig am Anfang gesagt hast, man muss sich so ein bisschen reinbeißen und einfach mal spielen und mal ausprobieren. Und dann wird man auch anfangen, die Systeme zu verstehen, wie man richtig levelt und wo man seine Forschungspunkte investiert und sowas. Also man muss halt am Anfang, und das ist eigentlich eben bei Free-to-Play halt ein No-Go, man muss halt mal diesen Anfangsfrust überwinden, beziehungsweise sich von dieser Überforderung, die man am Anfang verspürt, darf man sich halt nicht abstrecken lassen.
Ja, es ist eigentlich total paradox, weil es gar nicht so viel ist, was man beachten muss. Aber wenn einem jemand überhaupt fast nichts erklärt, dann sind halt auch kleine Handgriffe schwierig. So ist es immer die Frage, erklärt einem das jemand richtig? Und also ich hatte dann bei dem Spiel auch sehr viel Spaß, als ich die Mechanismen ein bisschen verstanden hat. Da hatte ich dann einen Bomber, der irgendwie, glaube ich, 5 MG-Schützen hatte. Die habe ich mir dann halt gelevelt, dass alle 5 drin waren, dass sie einigermaßen zielen konnten. Und dann bin ich halt tatsächlich mit so 500 Kilo Bomben auch mal auf irgendwelche Bodenziele losgegangen. Und dann hat es echt richtig Spaß gemacht. Also ich glaube, das war der Teil, die Dogfights, die haben mich irgendwann zu sehr frustriert gegen die Leute auf Tier 2. Da habe ich gesagt, komm, ich gehe jetzt bombardieren und leiste so meinen Beitrag. Und funktioniert auch, ja.
Und diese 5 Bord-MG-Leute, musst du dir noch stören oder schießen die automatisch auf alles was? Also bist du dann so richtig Flying Fortress?
Genau, Flying Fortress ist genau der richtige Ausdruck. Besser kann man es nicht sagen. Ja.
Okay, ja, das ist natürlich dann cool, weil da musst du eigentlich nichts machen, aber kriegst du dann trotzdem Punkte, wenn du andere Flieger abschießt?
Genau, das ist halt auch, da ist das Spiel auch echt großzügig. Also ich meine, schon wenn man mit einer Kugel ein bisschen den Flügel kratzt, kriegt man ein paar Erfahrungspunkte. Man kriegt Erfahrungspunkte dafür, wenn man das Ding in der Luft hält. Und es ist halt so, du gehst eigentlich aus keiner Partie raus, ohne ein bisschen was mitzunehmen, so für deine Flieger. Und
das Einzige, was mich halt genervt hat, war, wenn du halt relativ, also wenn du Pech hast, mit 2 Fliegern am Anfang schnell abgeschossen wirst, dann, ja, war's das halt. Dann kannst du zuschauen den Rest der Runde. Und weil du halt einfach nicht mehr reinkommst, weil er sagt ja dann halt, nee, sorry, du hast halt deine 2 Flieger, die du hattest, hast halt verloren. Und jetzt musst du halt warten. Die hast du dann, wenn die neue Runde anfängt, die nächste Partie, dann hast du die natürlich wieder. Aber für den Dauer dieser Partie sind die halt weg.
Ja, also man kann dann natürlich auch direkt rausspringen aus der Partie. Also man muss da nicht drin bleiben. Aber ich meine, dass man dann, also man kriegt dann zwar die Erfahrungspunkte und das Geld, aber man kriegt dann, glaube ich, keine Medaillen. Das ist so ein bisschen, die sind, glaube ich, auch eher fürs Ego. Oder es gibt, glaube ich, eine kleine Belohnung, wenn du eine Medaille hast. Aber ich meine, wenn du am Anfang mit 2 Fliegern drauf gehst, dann wirst du da keine Medaille bekommen für besonders tolle Einsätze. Insofern kann man da guten Gewissens rausgehen.
Dann. Ja, aber wenn ich mich da am Anfang heroisch mit meinen 2 Fliegern irgendwo geopfert habe und den Pearl Harbor-mäßig mich auf den gegnerischen Zerstörer gestürzt habe, dann war das ja vielleicht trotzdem teamdienlich.
Ja, dann war das vielleicht die First Strike-Medaille. Ich glaube, es gibt immer eine für den ersten Abschuss oder was auch immer. Genau,
ja. First Blood hieß es doch bei bei Quake oder sowas, ne? Oder?
Genau, ja.
Ja, gut. Ja, und was immer so bei Free-to-Play-Spielen, man muss natürlich immer so ein bisschen dann auch über Free-to-Play-Fairness reden. Also, man ist am Anfang dann erstmal geschockt, wenn man in im Store schaut und dann sieht, das teuerste Paket kostet halt gleich mal 90 Euro oder sowas, was schon ein happiger Preis ist. Hast du denn irgendwas ausgegeben für Microtransactions?
Also ich habe nichts gekauft. Also ich hab halt das nur insofern ausprobiert, indem ich einfach diese Golden Eagles mal umgewandelt habe und um so ein bisschen zu erahnen, was mir das bringt. Und also es bringt schon eine ganze Menge. Also ich muss auch sagen, also zu dem Punkt, den du vorhin gesagt hast, also das ist ja, mich wundert es immer noch, dass sie einen da nicht richtig ranführen und so. Und ich glaube, dass da Gaijin auch nicht so die Ressourcen hat. Zum Beispiel, ich habe mal bei League of Legends, da gibt es ein Team, was sich nur um Player Behavior kümmert. Also wie machen wir das, dass sich die Spieler ordentlich verhalten und so. Und ich glaube, Gaijin hat irgendwie nicht diese Ressourcen, da Leute dran zu setzen und die da psychologisch genau ausklügeln, wie man das am besten macht. Und was mich sonst noch gewundert hat, war, ist so generelle Schwierigkeiten, die ich mit Free-to-Play habe. Also ich verdamme dieses Modell überhaupt nicht. Also es hat seine Berechtigung. Ich denke, viele Leute haben damit Spaß, auch mit diesem Zugang. Und dann hat es absolut seine Berechtigung. Nur ich persönlich, ich versuche ja immer, also Tiny Tower ist ein gutes Beispiel. Das ist ein kostenloses iOS-Spiel. Und da habe ich immer mal so ein paar von den kostenpflichtigen Tower-Bugs gekauft, um den Entwickler so ein bisschen zu belohnen. Also einfach zu sagen, hey, ich hatte meinen Spaß damit, und aber bei dem Spiel hatte ich da irgendwie Skrupel, also mir einfach ein gutes Flugzeug zu kaufen, weil da greife ich ja dann wieder so in den Wettbewerb ein, da hätte ich mir irgendwie auch schäbig vorgekommen. Also ich finde das ganz schwierig mit Free-to-Play, also für mich ist das irgendwie am einfachsten, sagt mir einen Preis, ich kaufe das Spiel.
Finde ich auch immer angenehmer, aber wenn ich das jetzt so richtig bei War Thunder überblickt habe, dann ist es schon so, dass man, glaube ich, alles freispielen kann. oder? Also, weil es gibt, glaube ich, so ein paar Elite-Flieger, die sind irgendwie in diesem Tech-Tree nochmal speziell gekennzeichnet. Ich habe aber irgendwie nicht rausfinden können, ob das bedeutet, dass man die wirklich nur gegen Echtgeld kriegt oder wie man die, warum die jetzt Elite-Flieger sind. Aber ich finde halt immer, naja, solange man das auch alles so freispielen kann, verschaffst du dir ja eigentlich keinen Nachteil, beziehungsweise keinen Vorteil, wenn du jetzt einen besseren Flieger kaufst einfach, sondern du kürzt halt nur eine Grinding-Phase ab.
Ja, es ist absolut richtig, so rational betrachtet, das ist genau wie du sagst, es ist so dieses berühmte, ich tausche Zeit gegen Geld und aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin halt irgendwie so ein alter Counter-Strike-Spieler, da herrscht halt irgendwie Waffengleichheit.
Also, alle mit der Glock.
genau. AWP und Deagle, genau so. Und nee, aber wie gesagt, ich habe mit Modell so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil ich auch nicht weiß, wann soll ich denn was kaufen und so. Also ich habe da einfach Schwierigkeiten zu sagen, wann gebe ich denn zu viel aus oder wann ist überhaupt ein guter Punkt, irgendwas zu kaufen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das Modell, das ist nochmal so ein Spielchen im Spiel quasi, zu sagen, wie lange schaffe ich das, ohne was zu kaufen oder wann ist der richtige Zeitpunkt, das zu kaufen, und das ist mir irgendwie eine Metaebene zu viel.
Ne? Ja, und man denkt ja auch immer, eigentlich denkt man sich, man fühlt sich ja schlecht, wenn man nichts gekauft hat, weil man ja denkt, ja gut, ich habe jetzt das Spiel in Anspruch genommen und habe ein Produkt genutzt, ohne dafür zu bezahlen. Aber ich weiß jetzt von Gesprächen mit Entwicklern und sonst irgendwas, dass die das eigentlich gar nicht so stört, weil du brauchst halt, das ist ja auch so ein bisschen das Erfolgsgeheimnis von Free-to-Play, du brauchst halt auch einfach diese große Masse an nicht zahlenden Kunden. Also ich meine, natürlich wäre es besser, wenn jeder was zahlen würde. Das ist natürlich, steht außer Zweifel. Aber du brauchst halt die auch, um die Server zu füllen. Weil du halt, der Spieler, der dann halt was gezahlt hat, der sich halt dieses 90-Dollar-Paket gekauft hat, der braucht ja auch Leute, auf die er dann schießen kann. Und das heißt, diese riesige Menge an Nicht-Zahlern ist halt auch so ein bisschen Kanonenfutter für die Leute, die dann am Ende da richtig Geld latzen. Das heißt, als Entwickler freust du dich eigentlich über jeden, der dein Spiel spielt, und auch die Leute, die nicht zahlen, haben ihre Daseinsberechtigung.
Eigentlich fungiert man da so ein bisschen als bessere Bots dann, zumindest das.
Im Grunde, wenn man es zynisch ausdrücken möchte, schon, ja.
Ja, und aber das wiederum ändert zum Beispiel auch gar nichts daran. Also wenn man jetzt diese ganze Metaebene weglässt, dass es dann halt trotzdem, wie du es auch gesagt hast, diese Dogfights und so, dass das Spiel Spaß macht und dass es irgendwie Qualität hat, so trotz all seiner Probleme. Also das wäre irgendwie so total mein Fazit von dem Spiel. Hey, das ist total toll, dass so jemand wie Gaijin das auf die Beine stellt, die das halt schon bewiesen haben mit ihren Simulationen und das halt benutzen, um so ein Spiel zu machen und dann auch noch Free-to-Play. Also trotz aller Haken und Ösen ist das ein total irgendwie begrüßenswertes Projekt eigentlich.
Absolut. Und gerade das auf der Konsole, also ist ja doppelt, weil auf der PS4 gibt es sowieso gerade wenig Software und es gibt auch wenig Flugsimulationen, die auf Konsolen laufen. Also das heißt, wer da Lust hat und sagt, hey, ich habe so hier Zweiter Weltkrieg und Flugzeuge und Ballereien, also so Luftballereien, so Dogfights ungefähr, ist durchaus was für mich, dann sollte man das Spiel auf jeden Fall mal ausprobieren. Da schließe ich mich deiner Meinung voll an. Und es ist halt auch ein interessantes Experiment. Also ich glaube, gerade weil jetzt halt die neuen Konsolen da sind, wird halt jetzt gerade auch nochmal so probiert. Es ist halt so ein bisschen so eine Pionierphase. So nach dem Motto, probiert jetzt aus, was geht auf der Konsole, was ist da mit Free-to-Play und wie bereitwillig zahlen da die Leute, akzeptieren sie es eher und so. Und weil der Schritt zur Zahlung ist ja auf der Konsole auch erstmal noch ein geringerer, ne?
Ja, absolut. Also ich meine, das geht halt super schnell. Man muss, glaube ich, auf dem PlayStation Store noch nicht mal die Kontrollnummer seiner Kreditkarte eingeben, wenn man was kaufen möchte. Also insofern.
Genau, und wenn du dich halt über so ein normales System bei denen anmeldest und auf dem PC, dann musst du halt erstmal Kontodaten oder PayPal-Account oder Kreditkartennummer oder irgendwas hinterlegen, damit du zahlen kannst. Und im PSN oder auf Xbox Live oder sowas hast du ja sowieso schon wahrscheinlich irgendwelche Zahlungsinformationen hinterlegt oder du hast schon dein Punktekonto irgendwie mit Prepaid-Punkten aufgeladen. Und dann ist halt wahrscheinlich, also wir hatten letztens, wo war denn das, da hatten wir auch in einem Cast und einer gesagt, ja, ich habe dann da auch was für Free-to-Play gekauft, weil ich hatte gerade noch 400 Microsoft Points auf meinem Konto und dann habe ich das halt noch irgendwie ausgegeben und so. Das heißt, die Bereitschaft ist dann natürlich dann schon irgendwie größer, weil der Schritt, und das kennt man ja auch vom App Store, von Apple und sowas, dass du halt, sobald du einmal da Kontoinformationen hinterlegt hast, ist es halt nur noch ein Klick zur Zahlung und nicht mehr noch irgendwie die Kontoinformationen raussuchen und so.
Ja, Ja, es sind dann halt auch häufig diese kleinen Beträge, also wie es halt dort auch sind, wenn man da sagt, okay, mir fehlen jetzt irgendwie 20 Golden Eagles, um mir noch ein Backup-Flugzeug zu holen oder so. Also ich meine, das ist natürlich permanent das Spiel mit der Versuchung auch. Und ich denke, jeder, der das sagt, er ist dafür nicht anfällig. Also bei den meisten Leuten, denke ich, stimmt das nicht. Also ich habe auch schon eine Menge Quatsch zu kleinen Preisen gekauft, einfach weil es gerade da war. So. Mhm.
Aber Kleinvieh macht halt auch Mist.
Eben, ja.
Gut, trotzdem ein schönes Spiel. Wenn Sie den Anfang vielleicht noch irgendwie ein bisschen abgeschliffener beziehungsweise ein bisschen mehr erklärt hätten, dann wäre der Zugang, glaube ich, auch leichter. Aber trotzdem würde ich jetzt nicht davon abraten, wer es mal ausprobieren möchte. Und das ist ja auch immer einer der großen Vorteile von Free-to-Play. Man kann es halt auch einfach mal ausprobieren. Und,
absolut, ja.
Ja. Gut, wunderbar. Ich danke dir, dass du zu Gast warst und jetzt, wo wir einmal jemanden von Kühlerbild im Cast hatten, ist ja dann sowieso auch der Präzedenzfall geschaffen. Das heißt, du kannst jetzt jederzeit wiederkommen.
Ja, dann vielen Dank für die Einladung. Dann bin ich ja froh, dass alle moralischen Dämme gebrochen sind. Und
alles, jetzt ist, ja.
Super. Da habe ich ja meinen Dienst verrichtet hier.
Eben, ja. Super, cool. Vielen Dank, schönen Tag noch und bis bald.
Danke, dir auch. Tschüss.
Ciao.